Yaşay ki gelin çaya gelin buyurun hadi.
Merhaba, du hörst Çay mal ehrlich, einen Podcast von Hülya und Şahika. Hallo Hülya.
Hallo Şahika.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir. Heute bin ich gut aufgelegt.
Echt, geht's dir gut? Ich dachte, du erzählst mir jetzt von deiner Otomol-Abhängigkeit.
Meine Otomol. Oh. Also, ich habe für alle Hallo-Hörer und Hörerinnen da draußen. Ich habe Şahika vorhin gezeigt, wie ich meine Otomol-Tabletten genommen habe. Es ist keine Otomol-Werbung. Ich wünschte, Otomol hätte mir diese Dinger geschenkt, dann wäre ich nämlich weniger arm. Otomol-Immun-Tabletten und Kapseln. Weil ich jetzt so viel krank war dieses Jahr, dachte ich mal, gönne ich mir mal eine Vitaminkur.
Das machst du sehr gut. Also man Dankeschön. Muss wirklich sagen, wir könnten mittlerweile so eine Compilation von dir zusammenschneiden. Immer, wo ich dich frage, wie es dir geht, wo du dann mit einer nasalen Stimme oder belegten Stimme antwortest, ja. Schon besser.
Ja, ja,
noch krank. Du Arme.
Ja, letztes Jahr warst ja du diejenige, die
ja,
gefühlt
ich?
Alle paar Wochen krank war. Mhm.
Echt? Kann ich mich gar nicht mehr
Natürlich.
Erinnern. Natürlich. Bist du sicher?
Hundertprozentig.
Ja, wird schon so bin, sein, ja, du bist der Elefant. Also.
Ja, wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Ich will hier auch nochmal alle neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen, die zu uns gefunden haben seit der letzten Folge mit Özge Innern. Herzlich willkommen, schön, dass ihr Çay mal ehrlich hört. Wir sind Hülya und Şahika und vielleicht bleibt ihr auch noch bis zu dieser Folge bei uns. Also vielleicht hat euch ja Özge zu uns rübergezogen als Teaser und vielleicht seid ihr ja bei uns hängen geblieben. Dann freuen wir uns natürlich sehr. Ah ja, die Plastik hangt, die winkt.
Die winkt gerade, das seht ihr jetzt gerade nicht. Ja, auch ein herzliches Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite.
Ja, letzte Woche hatten wir, also nicht letzte Woche, letzte Folge, was ging es ganz lustig zu mit Özge, das war ganz toll. Wir sind immer noch voller guter Laune im Herzen und ja, die Plastikhand, die wird uns jetzt immer begleiten in jeder Aufnahme. Die müssen wir einbauen als Running Gag.
Ja, nur blöd, dass uns die Leute nicht sehen.
Ja, wir posten die einfach jedes Mal auf Instagram. Schau mal ehrlich, _Podcast. Könnt ihr uns auch folgen. Aber diese Woche ist jetzt eine richtig billige Überleitung. Ist es nicht so freudig, sagen wir mal so. Oder ich weiß es nicht. Es kommt drauf an.
Also ich habe eine freudige Grundstimmung.
Ja, ich eigentlich auch. Deswegen versuche ich gerade, mich so ein bisschen zurückzuhalten, weil es eigentlich für mich schon ein ernstes Thema ist, wo ich jetzt nicht so ein Halligalli-Ding draus machen will, aber gleichzeitig, mein Gott, also man muss sich jetzt auch nicht so verstellen. Apropos, ich schenke mir jetzt erstmal einen Chai ein, dann kannst du ja mal übernehmen.
Ja, was du ja gerade angeteasert hast, ist das Sylt-Video, über das ja alle möglichen Leute auch schon gesprochen haben und was überall groß thematisiert wurde, was zu Riesenschlagzeilen, zu Kündigungen und sonstigen Dingen geführt hat und sehr viel Schock ausgelöst hat in der breiten Gesellschaft.
Schock. Und ja, Leute, natürlich wenden wir uns auch der Causa Sylt zu mit dieser Folge. Wir wollen es auch nicht zu breit treten. Ich denke, alle, die uns hören, sind in einer gewissen Bubble und haben das mitbekommen und haben sicherlich auch, also ich gehe davon aus, ähnliche Einstellungen dazu wie wir beide. Deswegen glaube ich, muss man da jetzt nicht in jedes kleinste Detail reingehen. Aber trotzdem haben wir das zum Anlass jetzt nehmen wollen, weil unseren Podcast gibt es jetzt seit 3 Jahren. Also wir haben im Mai 2021 gestartet und wir wollten eh schon länger mal so eine Recap-Folge machen. Also wie empfinden wir eigentlich so die Entwicklung von diesem Podcast und auch so unsere eigene persönliche Entwicklung mit dem Podcast und dazu, also ein bisschen unsere Feelings. Genau, und eigentlich passt dieses Sylt-Thema als Aufhänger ganz gut.
Voll. Finde ich auch ganz, ganz toll erklärt. Jetzt von dir super dargelegt. Ich liebe es, immer wieder zuzuhören. Und dann hatte ich gerade wieder so ein Fall, so eine Situation, wo ich mir dachte, oh, ich sollte reden. Ich kann nicht immer nur zuhören. Entschuldigung, meine Nase ist, wie man hört, wieder ein bisschen zu.
Das kommt auch in die Compilation.
Kommt auch. ich finde es immer, also ich finde, du hast so voll den, also du könntest eine super Ansagerin, Radiomoderatorin, ähnliches sein. Ich finde, du hast da so einen super Sprech drin und dann will ich immer zuhören.
Ja,
oh, Schalke formt gerade ein Herz mit ihren Fingern. Ja, das meine ich ernst. Genau, also ja, also ich finde auch zu dem Sylt-Video an sich müssen wir jetzt, glaube ich, nicht viel sagen, wie du es schon gesagt hast, dass da ist extrem viel schon dazu gesagt worden. Also man kann nicht genug dazu sagen, aber ich kann für meinen Teil sagen, ich war so ein bisschen, ich habe das gesehen und ich war erst so, okay. Und ich musste erst vor lachen, weil es in mir halt natürlich so zeltfeste Erinnerungen triggert. Und das ist so ein Coping-Mechanismus, glaube ich. Und nach dem Lachen kommt dann halt natürlich so dieses Ding von, ey, ist es so euer Scheiß ernst, Leute? Also natürlich, ich will hier nochmal damit sagen, ich finde das an sich nicht lustig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, mein Gott, waren halt ein paar besoffene Leute, die gefeiert haben. Mei, ist ja nicht so schlimm, die meinen das sicher nicht so. Und bestimmt sind die auch gar keine Rassisten. Nein, sie sind Rassisten, sonst würden sie sowas nicht machen. So, sie wissen aber wahrscheinlich nicht bewusst, dass sie irgendwelche racist fuck shit faces sind. Pardon my French. Naja, aber es ist halt so, also ich war so ein bisschen überrascht einerseits, dass so viele Leute schockiert waren, weil ich mir gedacht habe, so wo ist der Trick, so was ist, wo ist jetzt das Neue, wo ist jetzt das schockierende Element an dieser gesamten Geschichte, und dann habe ich mir gedacht so, ja krass, wie normal das früher eigentlich so für mich war, also gerade als ich ein Teenager war, das war auf jedem Zeltfest, also nicht dieser Song mit diesem Text natürlich, aber jeder, der irgendwie Zeltfeste gut kennt, also mit Zeltfesten meine ich jetzt nicht die Wiesen, sondern ich meine wirklich so Zeltfeste, wer da hingegangen ist, der wird das wissen. Also ist jetzt auch nicht so, dass da nur solche Sachen gegrölt werden, aber ist halt, also so wie ich aufgewachsen bin, war es halt normal, dass Leute solche Sachen singen und bei jeder Gelegenheit irgendwelche Parolen skandieren, wo es halt irgendwie darum geht, wie kacke Ausländer sind, wie dumm sie sind, wie hässlich sie sind und wie sie abgeschoben gehören und wie sie rausgehören und keine Ahnung was und wie toll man selber ist. Und naja, ich denke mir dann immer so, oh, cool, Leute. Wenn ihr meint, stolz zu sein auf etwas, was sich so äußert am Ende, dann tut ihr mir leid. Aber halt natürlich nicht im Sinne von, mei, die können einem nur leid tun, weil es sind ja einfach so dumme Menschen. Nein, Mann, es ist ein scheiß Problem. Und wir müssen, es zeigt halt einfach, runtergebrochen will ich damit sagen, es zeigt einfach, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben, was wir nicht so angehen, weil, ja, Rassisten einfach überall sind und man tut dann immer wieder so, aber wie, die haben doch ganz tolle Pullover an, wie kann das sein?
Ich fand deine Aussage, wo ist der Trick, ganz spannend, weil es hat in mir so ein Bild erzeugt von, weißt du, wie wenn du so eine Zaubershow anguckst, von so einem Magier. In München gibt es zum Beispiel Ehrlich Brothers, genau. In München gibt es zum Beispiel den Alexander Christ mit seiner Verzaubershow.
Verzaubershow.
Von dem hängen überall Plakate hier an so Litfaßsäulen oder an so Stromkästen. Und keine Ahnung, ob der jetzt so Shows macht, wo er so sexy Frauen in der Mitte zerteilt. Aber genau das, also wenn ich sowas in der Zaubershow sehen würde, würde ich mir denken, so gähn. Also es ist so dieses, ist es euer fucking Ernst, dass euch dieses Video, dieses Verhalten, dieses ja, Verhalten von diesen Menschen so überrascht, weil Sylt ist nicht das Einzige, was in den letzten 2 Wochen passiert ist, was rechten Hintergrund hat oder rechtsextremistischen Hintergrund hat. Zum Beispiel, und dazu gab es nicht so viele Berichterstattungen, also wenn ich jetzt Sylt eingebe auf Google und dann auf News gehe, dann kann ich ja wirklich wahrscheinlich 100 Seiten lang durchklicken und bekomme super viel Berichterstattung dazu angezeigt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, nicht nur mir, sondern auch anderen aufgefallen ist, denen ich zum Beispiel auf Social Media folge, die das auch bemängelt haben, ist die mangelnde Berichterstattung zu dem Fall in NRW, wo es einen rechten Angriff auf ein Wohnhaus für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe Mönchengladbach gab. Und ich habe tatsächlich mal probiert, genau das, also das in Google zu suchen und dann auf News zu gehen, um eben mal so Schlagzeilen dazu auf einen Blick zu haben. Es sind 4 Seiten, davon sind 2 Nachrichten zu Mönchengladbach und Lebenshilfe von vor, ich weiß nicht, ungefähr 8 bis 6 Jahren. Und eine Seite oder 1,5 Seiten sind Nachrichten dazu. Und was da passiert ist, ist, dass ein Ziegelstein, also es waren 2 Vorfälle, einmal wurde nur ein Ziegel, also was heißt nur, es wurde ein Ziegelstein gegen die Glastür, also gegen den Eingang geschmissen von einem dieser Wohnhäuser. Und beim zweiten Mal war auf diesem Ziegelstein stand Euthanasie ist die Lösung.
Alter,
und
ey.
Das sind, also das ist ja quasi, damit will ich sagen, also wo ist der Trick? Das ist nicht so, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Und wahrscheinlich nicht mal das. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein guter Vergleich ist. Es ist einfach, ich will damit sagen, es ist rechte Strukturen, Menschen mit rassistischem, rechtsextremen Gedankengut sind überall. Und die sind nicht nur auf Sylt. Und man sollte nicht so geschockt sein oder so tun, als ob man das so wahnsinnig bestürzend findet, wenn man reiche Kids dabei sieht, wie sie dieses rassistische rechte Gedankengut schamlos verbreiten. Weil das schiebt auch diese Verantwortung nur auf einen Teil unserer Gesellschaft. Und es ist auch klassistisch, weil davon ausgegangen wird, dass nur Arme oder ungebildete vermeintlich Menschen rassistisch sein können. Also auch diese Verantwortung quasi von der Mitte der Gesellschaft so auf einen vermeintlich niederen Teil der Gesellschaft abzuschieben, es macht mich unfassbar. Also ich weiß gar nicht, also mir fehlen einfach die Worte dafür.
Ja.
Und das anzuerkennen, dass es einfach in der Mitte unserer Gesellschaft ist.
Das, und schon immer war.
Und schon immer war, das fehlt mir einfach. Also das hat mir an diesen Reaktionen, an diesem Schock quasi, ist mir sehr, sehr sauer aufgestoßen.
Ja, verstehe ich. Ja, ich habe mir dann auch gedacht, so hey, also eigentlich sollten wir uns hier eher viel stärker darüber unterhalten, wie kann es passieren, dass sich Menschen in so einem öffentlichen Raum, und wir sind da jetzt nicht bei einem Rechtsrock-Konzert, sondern wir sind einfach Open Air in irgendeiner Bar auf einer Terrasse, ja, also stell dir vor, das ist irgendwie die Dachterrasse der Deutschen Eiche oder so. Wie kommen Leute auf die Idee, dass sie das so in aller Öffentlichkeit machen können, dass sie sich da so wohlfühlen, das machen zu können? Das ist das eine. Und das andere ist einfach auch, weil du auch Klassismus angesprochen hast, das sind halt auch alles Leute, sorry, dass ich das jetzt einfach so pauschal über sie aussage, ohne sie zu kennen, die denken, sie können alles machen, weil sie halt einfach die Kohle in allen Löchern stecken haben und sie wissen, dass sie keine Konsequenzen fürchten müssen. Klar verliert die eine dann den Job und der andere kriegt irgendwie, was weiß ich, auch vielleicht irgendwie eine Kündigung oder eine Abmahnung, aber seriously, es wird halt irgendwann, die Schockwelle wird vorbei sein, es wird der nächste Schock, die nächste Schockschlagzeile, die wird es überlagern und hey, am Ende, was bleibt am Ende? Am Ende wird Gigi D'Agostinos Song verboten. Ich meine, lass doch Gigi D'Agostino in Ruhe, Alter.
Petition für Gigi D'Agostino.
Ja, echt so.
Also nee, nicht Petition, sondern wie sagt
Gigi
man?
Gigi D'Agostino, ja, voll auf.
Crowdfunding, keiner voll auf. Ja, also wie kann das sein? Einfache Antwort natürlich gibt es, das ist nicht die einzige Antwort, aber eine dieser Antworten darauf, wie kann das sein, dass sowas öffentlich, also auch ohne Konsequenzen bleibt, hast du ja schon genannt. Das andere ist eben, weil es in der Mitte der Gesellschaft ist, ist es einfach mehr Common Sense, als man denkt. Also ich glaube, dass wir da auch alle, hier vielleicht auch schon so der erste, die Brücke zum Podcast quasi, den wir jetzt seit 3 Jahren machen. Wir müssen uns, glaube ich, immer, also viel stärker hinterfragen, in welcher Bubble wir sind, wo wir dann auch oft uns so in Sicherheit wähnen oder denken, ja, das wird schon alles, da ist auch viel Fortschritt und don't get me wrong, so, da ist viel Fortschritt. Wir reden, es ist anders als vor 30 Jahren. Es ist nicht mehr 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre in Deutschland. Gleichzeitig will ich auch nicht verharmlosen, was jetzt ist. Auch jetzt passiert Hanau, ja, so wie in den 90er Jahren Mölln, Rostock, Lichtenhagen und so weiter. Ja, da ist eine Kontinuität da, das wissen wir. Diejenigen, die sich irgendwie damit auseinandersetzen oder auseinandersetzen müssen. Aber gleichzeitig bin ich schon immer so eine Verfechterin von, es ist nicht alles Es ist sehr vieles sehr viel besser als vor 10, 20, 30, 50 Jahren, brauchen wir gar nicht reden. Aber wenn ich sowas sehe, also mir hat das wirklich so einen richtigen Schlag in die Magengrube versetzt, muss ich sagen. Also als ich das an dem Tag, glaube ich, mein Handy aufgemacht habe, ich weiß gar nicht, wo ich es zuerst, nee, doch, auf Instagram habe ich es zuerst gesehen. Und zwar, das war einer der ersten Accounts, die das irgendwie gerepostet haben. Mir ist da wirklich einfach übel geworden, muss ich sagen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und ich habe mich, also was mich auch stark beschäftigt hat, war, dass es mich eben nicht so schockiert hat. Also das sagt ja dann auch viel aus, gell? Also wenn dich das eigentlich, also wenn das ein gewohntes Ding ist, was du so häufig mitbekommen hast und du dir denkst, so ja, hatte ich jetzt länger nicht mehr gesehen. Aber bei mir war es eben auch so dieses Ding von, was es bei mir ausgelöst hat, war eher dieser Umstand von, ach krass, ich war sehr lange nicht mehr in Gefilden unterwegs, wo das Normalität ist. So,
Ja,
und deswegen
verstehe.
war es mir nicht mehr so bewusst, wie sehr das für manche Menschen einfach zum Alltag gehört. So, und naja, genau. Aber du hast ja schon die schöne Brücke geschlagen zu unserem Podcast. Das war ja, also würdest du sagen, es war so auch eine Motivation, aufgrund solcher Themen den Podcast zu starten vor 3 Jahren?
Also ich muss ehrlich sagen, dass für mich eine Motivation war, dass mir irgendwie was Kreatives so im Leben gefehlt hat und ich Themen irgendwie behandeln wollte auf eine kreative, sage ich jetzt in Anführungszeichen, Art und Weise und mich irgendwie, ja, es ist jetzt irgendwie auch ein bisschen so ein niederer Instinkt, aber vielleicht so ein bisschen zur Schau stellen wollte im Sinne von, nicht schaut mich an, wie toll ich bin, sondern ich wollte einfach was Cooles machen und dafür vielleicht auch Credit so bekommen.
Ja, uns hat halt die Bühne gefehlt, kann man
Genau,
ja
uns hat
schon
die
einfach
Bühne
ganz offen
gefehlt.
sagen.
Genau, also Julia und ich kennen uns ja von Impro alla Turca. Könnt ihr in frühere Folgen reinhören, da haben wir das auch schon mehrmals lang und breit erzählt. Unsere Love Story und dann kam eben die Pandemie und daraus ist dann, also Bühne war dann nicht mehr, Veranstaltungen und so weiter, ihr wisst alle. Und dann genau kam der Podcast. Und natürlich zu der Zeit, ich meine 2020, George Floyd, Black Lives Matter-Bewegung und so weiter und so fort, war dann bei mir auch das erste Mal, wo ich das so richtig irgendwie global wahrgenommen habe, okay, da passiert was. Da sind dann viele Literatur, also ist viel Literatur irgendwie auf den Markt gekommen. Eine aktivistische Person wie Tupoka Ogettes, Exit Racism, was ja, glaube ich, viel früher erschienen ist, ist da total durch die Decke gegangen. Das war dann auch irgendwie so mein Anstoß, mich also intensiver mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ich muss aber sagen, also jetzt rückblickend, klar, wir haben viel über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen. Wir haben hier im Podcast sehr intime, sehr persönliche Dinge erzählt, wo ich mich bis heute nicht getraut habe, nochmal so in die ersten 5 Folgen zu hören, weil es mich a cringed, einfach wie ich rede und wie ich denke, dass ich jetzt mega wichtig bin und meine mega wichtige Story erzähle. Auf der anderen Seite, weil ich merke, dass ich davon so ein bisschen Abstand genommen habe. Klar, ich bin jetzt auch um einiges älter. So, natürlich verändert man sich, man verändert so seine Beziehung zu sich selber, zu seiner Einstellung zu bestimmten Themen. Ich will nicht sagen, dass mir meine Rassismuserfahrungen, die ich hier aufgearbeitet habe mit dir, dass mir das nichts mehr bedeuten würde oder dass ich das als unwichtig empfinde. Aber was sich bei mir schon verändert hat, ist so dieses, ich will nicht, dass es um mich als Individuum geht. Und ich will auch nicht mehr, dass es so, also jetzt hier in diesem Podcast, aber auch ich merke so, irgendwie, es ist, die Zeit ist vorbei, dass jeder hier von seinen Erfahrungen erzählt und immer so dieses, wir brauchen jetzt so eine richtige Gemeinschaft und so ein mehr ins Praktische kommen. Also es ist schon sehr viel Metaebene irgendwie, was wir hier im Podcast auch erzählt. Also was heißt Metaebene? Es ist sehr viel Gerede, so. Ich merke, ich will vom Reden eigentlich ins Machen kommen. Und ich frage mich manchmal, ob das, was dieses Reden, ob das wirklich so viel gebracht hat, ob das wirklich so eine Veränderung anstößt. Und ja, einfach was für ein Gewicht das eigentlich hat, was wir hier machen.
Okay, super spannend. Steige ich gleich ein auf deine Frage. Also ich würde sagen, ja, es hat auf jeden Fall was gebracht. Und gerade als ich dir zugehört habe, ist mir klar geworden, dass es wahrscheinlich auch super spannend ist, mal zu gucken, welche Resonanzen haben wir jeweils bekommen aus unserem engeren Umfeld oder nicht so engen Umfeld. Also ja, also wir haben ja auch ein Umfeld, was unabhängig voneinander besteht. Also wir haben zwar überschneidende Kreise, aber ich kenne ja ganz viele Leute, die du kennst nicht, und du kennst ganz viele Leute, die mich kennen nicht, die den Podcast hören. Also einmal, ja, mich cringet das auch total, vor allem wenn ich halt überlege, also darauf wollte ich nochmal kurz eingehen, wenn ich überlege, wie wir am Anfang so jedes jeden Atem rausgeschnitten haben und wie wir so, keine Ahnung, so super, also ich merke das zum Beispiel auch bei mir, ich habe ja generell so die Tendenz beim Reden sehr stark darauf zu achten, also man hört oft, ob ich gerade nachdenke über das, was ich sagen möchte. Und am Anfang ist es noch so krass. Ich bin so, die Ausdrucksweise teilweise, wie bei so einer Abi-Prüfung ist richtig süß. Also da hat sich auf jeden Fall sehr viel getan. Ich bin viel lockerer am Mikro. Ich habe einen ganz anderen Blick auf überhaupt so auf diese Sache, allein meine Stimme zu hören. Das war, muss ich sagen, vor 3 Jahren unfassbar schlimm. Es ist immer noch schlimm. Ich glaube, es bleibt immer schlimm, die eigene Stimme zu hören, aber ich habe mich sehr, sehr viel stärker daran gewöhnt mittlerweile. Aber mich cringen manche Folgen auch so. Also nicht so. Nicht vom Inhalt her, sondern eher so, na, vom Gesamten. Und ich finde es cool, was halt, wie sich's entwickelt hat und was daraus geworden ist und wie wir uns einfach, ja, mittlerweile nicht mal mehr wirklich ein Skript schreiben und einfach reden und wie ich halt früher so Texte ausgeschrieben habe, weil ich halt so Angst hatte,
Ja,
dass ich irgendwas
same.
vergesse oder so.
Ja, voll.
Und was diese individuellen Geschichten angeht, da würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich finde schon, dass das sehr wichtig ist, dass Leute ihre individuellen Geschichten erzählen und teilen, weil ich finde, dass diese, aber da stimme ich dir jetzt dann gleich wieder zu, weil ich finde, diese ganzen individuellen Geschichten, die machen ja die Gemeinschaft aus. Dass es dann eben keine Einzelerfahrungen sind, sondern dass man, und das ist, glaube ich, auch das, worauf du hinaus möchtest, dass man sagt, naja, guck, es mag sein, dass es ganz viele für sich genommen, vermeintlich unter großen Anführungszeichen unbedeutende Einzelgeschichten sind, aber das zeigt einfach, dass es ein strukturelles und ein systemisches Problem ist und dass es jetzt nicht eben Einzelfälle sind, weil es ja auch eben so dieses Narrativ gibt von, es sind halt irgendwelche Spinner, es sind halt irgendwelche Einzelfälle. Nee, es ist halt einfach Alltag und es ist für ganz viele Menschen normal. Ja, also so wie ich ja leider auch erzählt habe, so auf Zeltfesten wird halt so gegrölt, so ist Normalität. Und es darf aber eigentlich keine Normalität mehr sein. So. Und es muss einfach klar werden, dass das eben keine Einzelgeschichten sind, keine Einzelschicksale sind. Deswegen würde ich da schon mitgehen und sagen, was passiert? Also es war ja auch diese große Frage von, jetzt sind alle auf diese große Antirassismus-Demo gegangen und was ist dann passiert? So, was kommt als nächsten Schritt? So, wie wird man aktiv? Das ist ja nochmal so die Frage. Aber eben, ich finde, unser Podcast hat da, würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht schon sehr viel getan. Also ich finde schon, dass das, was wir hier tun, also dass wir diesen Podcast aufnehmen und in diesem Podcast über diese Themen sprechen, das ist aus meiner Sicht schon ein Tun, weil es eben nicht einfach nur so, ja, ich spreche jetzt plakativ, bloßes Gelaber ist, sondern für sehr viele Menschen, und das, da komme ich jetzt eben auf unser Umfeld und unsere Hörerinnenschaft, ich habe von ganz vielen Menschen immer wieder das Feedback bekommen, dass ihnen das so sehr hilft, ihre eigenen Geschichten auch nach außen zu tragen und zu sehen, boah, krass, ich bin nicht. Ich spinne nicht, ich habe nicht irgendwie ein Problem, sondern offensichtlich ist da ein Problem da draußen, was halt mir immer wieder, wo mir immer wieder suggeriert wurde, dass es mein Problem ist. Und also das ist das eine, dass es empowernd wirkt auf viele Menschen, die davon betroffen sind und vielleicht eben keine Stimme haben oder keine Möglichkeit haben, sich Gehör zu verschaffen. Und auf der anderen Seite hat es aber bei ganz vielen Menschen in meinem Umfeld zu einem krassen Umdenken geführt. Also ich habe von so vielen Leuten, gerade so auch aus der Schulzeit zum Beispiel und aus meinem Heimatort die Rückmeldung bekommen, dass gewisse Folgen, wo es zum Beispiel um unsere Rassismuserfahrung in der Schule geht, dass diese Folge zum Beispiel bei ganz vielen dazu geführt hat, dass sie angefangen haben, über ihre eigene Schulzeit nachzudenken oder über ihr Verhältnis zu ihren Kollegen und Kolleginnen in der Arbeit nachzudenken oder überhaupt mal zu fragen, also gerade bei so autochthon österreichischen Menschen, sich zu fragen, so, ey, what the fuck, so, es sind auch Dinge, die ich mache oder das sind auch Dinge, die ich bezeugen kann, wo ich mir halt nie Gedanken gemacht habe, ob es okay ist oder nicht okay ist, sondern davon ausgegangen bin, das ist ja voll normal und es tut denen ja nichts, so. Allein diesen Gedankengang mal sich vor Augen zu führen und gleichzeitig dann eben auch so, so Leute, die gesagt haben, so, hey, ihnen passiert das andauernd und sie haben sich immer gedacht, so, das ist halt normal, so, aber sie merken, sie müssen sich das nicht mehr gefallen lassen. So, und deswegen sehe ich schon einen starken Mehrwert in unserem Podcast.
Also erstmal danke, dass du das, was ich gesagt habe, nochmal in schön so eingeordnet hast und dann natürlich auch aufgefangen hast, dass ich damit auf keinen Fall sagen will, dass ich individuelle Erfahrungen, von denen gesprochen wird, als Einzelfälle und als unwichtige Nebensächlichkeiten abtun will. Auf keinen Fall. Aber ich glaube, das weiß man auch, wenn man mich kennt oder unseren Podcast schon länger hört. Aber trotzdem sehr gut, dass du das nochmal so aufgefangen hast. Genau darum geht es mir überhaupt nicht. Also für mich war zum Beispiel auch der Podcast und die Auseinandersetzung damit auch mit meiner eigenen Familiengeschichte, Stichwort GastarbeiterInnen, Anwerbeabkommen und so weiter, wahnsinnig wichtig. Also ich habe ja wirklich auch Interviews innerhalb meiner Familie geführt. Ich habe nochmal im Detail über meine Familiengeschichte erfahren. Also selbst dafür war es schon, war dieser Podcast oder ist für mich, hat enormen Wert und einen großen, hohen Stellenwert, wo ich auch weiß, dass ich damit sehr viele intime Dinge preisgegeben habe, auch für HörerInnen, die ich, also uns hören jetzt nicht Zehntausende von Leuten, aber trotzdem, eine fremde Leute haben das gehört und ich habe mich da sehr verletzlich und irgendwie offen gezeigt. Und das, dahinter stehe ich auch noch total, auch wenn ich manchmal auch meine Ausdrucksweise von früher so cringe finde und wir so wie so kleine Babys noch waren, ne?
Ja,
Und
voll
voll
süß.
so rausgewachsen sind da und uns weiterentwickelt haben, was total schön ist. Also das erstmal vorweg. Ich glaube, jetzt, wo du das so erzählt hast, kann ich auch noch mal besser sagen, warum es für mich manchmal sich frustrierend anfühlt, nicht jetzt diesen Podcast hier mit dir aufzunehmen oder weiterzumachen, keine Sorge, es wird hier weitergehen, aber warum ich ein bisschen so eine Distanz auch manchmal zu diesem, zu dieser Form von, wie Özge das letzte Folge so schön genannt hat, Kulturprodukt aufgebaut habe. Und zwar, ich glaube, dass es für der Punkt, an dem wir jetzt stehen in Deutschland, politisch und die Stimmung, die in der wir jetzt gerade leben und die in der die Gesellschaft jetzt gerade sich befindet, wir können uns hier, glaube ich, nicht mehr mit diesen Geschichten aufhalten mit ich bin jetzt verärgert, weil du meinen Namen falsch ausgesprochen hast. Und es klingt irgendwie hart, irgendwie tut es mir auch voll weh, das auszusprechen so, aber das trifft so ein bisschen diesen Kern von die Zeit ist uns eigentlich schon abgelaufen und ich glaube, ich bin jetzt auch, ich habe mich auch in dieser Zeit noch mehr politisiert, als ich sowieso schon politisiert war durch die Erziehung meiner Eltern, um zu verstehen, dass wir, und es ist natürlich scheiße, wenn dein Name immer wieder falsch ausgesprochen wird und du Mikroaggressionen und rassistische Anfeindungen auf der Arbeit und so weiter erlebst, aber wir sind so past that point. Jetzt heißt es, und sich über eben verschiedenste Bündnisse auch hinweg, verschiedenste Meinungen und so zusammenzuraufen, um eben diese Mehrheit gegen den erstarkenden Rechtsextremismus in Deutschland, gegen die erstarkende AfD und so weiter zu stellen. Und ein anderes Beispiel, zum Beispiel aus der Berichterstattung der letzten 2 Wochen, also mit den letzten 2 Wochen meine ich von heute, 2. Juni, bis die letzten 2 Wochen, weil wir nehmen immer so ein bisschen versetzt auf, sind die Jugendlichen einer 15-, 2-, 16-Jährigen in Sachsen-Anhalt, die das ein Exemplar vom Tagebuch von Anne Frank verbrannt haben, nahe von Dessau. Der erstarkende Antisemitismus, ja, wir wissen alle, womit das zusammenhängt. Wir wissen alle, in welcher Zeit wir gerade leben. Es ist so, diese Dinge meine ich. Und da hört bei mir so ein bisschen dieses, ich habe so ein bisschen Fragezeichen. Ich bin so, was kann ich noch tun? Und um jetzt was wieder positiv zu enden, immer was mit einem guten Ding rausgehen. ich habe mir für mich jetzt schon wirklich die letzten Monate, also ich würde sagen, so seit diesem Jahr, wird bei mir der Wunsch immer stärker, mich wieder in einer Initiative, in einem Verein oder irgendwas aktiv einzubringen, um das jetzt mal wirklich in so praktische Solidarität und nicht nur Gerede und so weiter quasi zu umzumünzen. Das heißt natürlich nicht, dass ich diesen Podcast in irgendeiner Form entwerten will, aber ich habe irgendwie das Gefühl, man, also
Es reicht dir nicht.
es reicht mir nicht,
Es reicht dir
genau.
nicht. Du möchtest das, was wir hier besprechen und das, was du an, wenn ich dich richtig verstehe, das, was hier so an Aktivierung passiert, möchtest du in einen Aktivismus hinaustragen. Also nicht Aktivismus im Sinne von,
Ja.
wie es ja oft irgendwie plakativ verwendet wird, sondern, Entschuldigung, sondern halt im Sinne von, du möchtest aktiv an dem Thema arbeiten oder irgendwas mitgestalten. Das finde ich, kann ich nachvollziehen, finde ich. Verstehe ich.
Und nochmal zu dem Punkt, dass eben Rassismus oder ja genau, dass das halt wirklich eben nicht nur irgendwelche Randgruppen betrifft, wie Eat the Rich AnhängerInnen und vermeintlich, also was heißt vermeintlich, es gibt arme Menschen in Deutschland, also Arme und Reiche, so, dass man das irgendwie auf diese Gruppen irgendwelche spezifischen Nischen ausweitet. Das belegt ja auch diese, ich weiß nicht, du hast es bestimmt mitbekommen, ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand von euch, die uns zuhören, mitbekommen oder nicht mitbekommen, diese Mitte-Studie, die letztes Jahr rauskam, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgegeben wird. Diese SPD-nahe Stiftung, für die wir übrigens auch super coole Veranstaltungen in Zusammenarbeit schon gemacht haben mit dem Podcast. Also hier auch wieder schöne Dinge, die in den letzten Jahren entstanden sind durch den Podcast. Und die, also das habe ich mir auch aufgeschrieben in meiner kleinen Vorbereitung dafür. Ein Ergebnis aus dieser Studie ist, um es euch nur noch mal so in Erinnerung zu rufen: Jede 12. Person in Deutschland teilt ein rechtsextremes Weltbild. Jede 12. Person. Mit 8% ist der Anteil von Befragten der Mitte-Studie 22-23 mit klar rechtsextremer Orientierung gegenüber dem Niveau von knapp 2 bis 3% in den Vorjahren erheblich angestiegen. Also von 2 bis 3% auf 8%. Das ist eben nochmal dieses Ding, womit wir eingangs gestartet sind. Es ist ein strukturelles Problem. Es ist die Mitte. Es ist jeder Zwölfte. Ich zähle die Leute ab. Wer ist es? Es ist der Nachbar, es ist deine Freundin, es ist die Bekannte, es ist die Tante am Kaffee- und Kuchentisch.
Ja, so ist es. So ist es. Und gerade weil du ja vorher noch den wieder starken Antisemitismus angesprochen hast, es ist ja auch immer so, es wird ja so getan häufig in so Auseinandersetzungen mit diesen Themen, als sei das jetzt was Neues, ein neues Phänomen. Nee, es gibt halt mehr Sprachrohre für rechtsgesinnte Menschen und es gibt eine immer stärker werdende, sich offen rechts präsentierende Gemeinschaft, in der sich eben Menschen wohlfühlen. Und die ist einfach Leuten, die sich halt, die dieses Gedankengut in sich getragen haben und sich vielleicht nicht getraut haben, es zu äußern, weil es halt einfach nicht angesagt war, die finden jetzt wieder eine Plattform und im Sinne eben auch dessen, dass es jetzt angesagt ist in sehr vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Und was ich auch immer super erschreckend finde, ist ja, dass ganz viele Menschen aktuell ihren, also gerade in diesen Antisemitismus-Debatten, auf einmal so viel rassistische Elemente verwenden, um gegen Antisemitismus zu kämpfen. Also, weißt du, dass dann so Menschen, also was ich immer so schwer nachvollziehen kann, ist, dass Leute dann auf einmal anfangen, sich eben gegen Antisemitismus einzusetzen, was ja super wichtig ist und einfach an ganz vielen Stellen viel zu sehr an auch Aktualität verliert, meines Erachtens, sich dann allerdings islamfeindlicher, rassistischer Narrative bedienen, um Antisemitismus zu bekämpfen. So, wo ich mir denke, so, what the fuck, Leute? Du kannst doch nicht, um das eine zu bekämpfen, dann plötzlich anfangen, andere Menschengruppen zu hassen oder dann auch so, weißt du, und das sind so, es gibt so viele politische Parteien und eben auch Vereine und so viele Initiativen, die genau von dieser Spaltung profitieren und Profit rausschlagen und Zuwachs gewinnen, indem sie eben gucken, in welche Nische setzen sie sich jetzt rein und wo holen sie irgendwelche sich abgehängt fühlenden Leute ab, um an Relevanz zu gewinnen. Und deswegen, ja, bin ich voll bei dir, muss man eben, sich noch stärker positionieren. Und weil du gesagt hast, so, wir sind über diesen Punkt hinaus, über diese Dinge zu diskutieren in Deutschland, safe. Also die müssen, da sind wir uns einig, die sind wichtig und müssen diskutiert werden, aber seriously, ich habe keine, einfach, also es ist, ich kann nicht mehr meinem Arbeitskollegen am Mittagstisch erklären, warum es wichtig ist, dass er sich fucking nochmal merkt, wie man meinen Namen schreibt. So. In anderen Ländern ist es auch kein Thema mehr. Oder gestern, Leute, die mir auf Instagram folgen, die werden es gesehen haben. Also mit gestern meine ich 1. Juni, 2. Juni heute. Als wir aufnehmen, habe ich ja diese Umfrage der ARD beziehungsweise von Monitor, WDR und Sportschau
Sportschau, ja.
gerepostet, wo es ja irgendwie darum ging, ja, irgendwie 17% wünschen sich, oder ich weiß gar nicht mehr, was die genaue Zahl war, irgendwie, was weiß ich, 20% der Deutschen wünschen sich mehr Spieler mit weißer Hautfarbe in der deutschen Nationalmannschaft. Und dann kam so der nächste Slide von, ja, irgendwie 17% finden es total schade, dass İlkay Gündoğan, der Kapitän, türkische Wurzeln hat. Wo ich mir denke, what the actual fuck, Leute? So, da geht es mir auch gar nicht. Es gab dann auch Leute, die mir dann geantwortet haben, ja, also der Hintergrund dieser Umfrage war der und der und es gab irgendwie der Doku, I don't care. Du machst einfach, vor allem als öffentlich-rechtlicher, in einer Zeit, wo wir eben einen starken von rechtspopulistischen Parteien sehen, wo wir eine krassere Spaltung in der Gesellschaft sichtbar werden sehen, fängst du nicht an, als Öffentlich-Rechtlicher solche Umfragenergebnisse in dieser Art und Weise zu präsentieren, dass es ein Slide wert ist, auf diese Art, und wenn man sich die Aufmachung anguckt, ich meine, what the actual fuck, was willst du damit erreichen? Was willst du, was ist denn der Outcome? Dass ganz viele Leute, die sich das angucken, und wenn du dir jetzt überlegst, wie viele junge Menschen jetzt zum ersten Mal wählen werden bei der Europawahl, dann kann man sich doch ausmalen, davon gehe ich aus, was ist das für eine Art von Journalismus, damit will ich gar nicht erst anfangen, dass Menschen das sehen und sich denken, ja, finde ich auch scheiße. So, und hä? So, haben wir keine anderen Probleme? Also haben wir wirklich in Deutschland keine anderen Probleme, als dass es Menschen schade finden, dass das so eine Schlagzeile wert ist, dass es Menschen schade finden, dass İlkay Gündoğan türkische Wurzeln hat. Ich meine, fuck you. Und wir wissen alle, was mit Mesut Özil passiert ist. Und es geht mir nicht darum, Mesut Özil zu verteidigen. Mesut Özil ist ein abgedrehter Fascho, darum geht's nicht. Aber wie damals einfach Mesut Özil, der eine Perle des deutschen Fußballs war, auf einmal zum nutzlosen, nicht-deutschen, türkischen Spieler wurde, nachdem er eine WM verkackt hat. I mean,
zum Sündenbock.
Ja, danke. Und wie, also sorry, sorry, aber fickt euch, Entschuldigung.
Ja, genau das. Ausrufezeichen.
Thanks for coming to my rant talk.
ich kann alles nur unterschreiben. Mich hat das auch sehr äußerst verwundert, diese Umfrageergebnisse. Es ist auf demselben Niveau wie rechtsextreme Menschen mit rechtsextremen politischen Positionen, wie ein Tino Chrupalla bei, weiß ich nicht, wo saß der, bei, was war das, Maybrit Illner? Nein, Maischberger. Maischberger war es, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Sitzen zu haben, nur damit er seine rechtsextremen neonazistischen Positionen im Öffentlich-Rechtlichen mit unseren guten GEZ-Geldern quasi verbreiten kann. Das ist für mich same energy, so ein bisschen.
Ja, und das
also weiß ich nicht, ob's argumentativ wirklich same energy ist, aber fühlt sich für mich jetzt an, also um hier wieder zu sagen, okay, es sind meine Feelings, ist jetzt vielleicht nicht eine zu Ende gedachte Argumentation, aber genau das, also quasi Plattform zu geben. Es ist total klar, es ist auch wissenschaftlich übrigens sehr gut belegt, dass es nichts bringt, wenn man rechtsextreme Anhänger rechtsextremer Parteien, also Partei, wie sagt man, Funktionäre, hochrangige, versucht, in irgendwelchen Polit-Entertainment-Shows zu entlarven oder entlarven zu wollen. Das funktioniert nicht. Das ist auch sehr gut belegt, warum das nicht funktioniert, und es verbreitet einfach nur noch mehr diese menschenverachtenden Positionen und macht sie salonfähig. Und dann passiert nämlich Shoah-Witze, dann passieren Hitler-Bärchen auf dem Sylt-Video, dann passiert Erinnerungskulturverachtung, die sowieso nie in Deutschland stattgefunden hat, dann passiert Hanau. So, das ist für mich, in meinem Kopf ist es eine Linie.
Weil, und da habe ich neulich, das fand ich ganz spannend, ich habe einen Podcast gehört, also nochmal ganz kurz, sorry, ganz kurz nochmal zurück zu dem Punkt. Ich finde es ja auch wichtig, dass gewählte, also demokratisch gewählte Parteien in solchen Runden auch ihren Platz finden. Aber es geht immer um den Kontext und es geht immer um die Einordnung. Ich kann gewisse Aussagen von gewissen Menschen nicht einfach konsequenzenlos stehen lassen. Und wenn ich solche Leute in diese Sendungen einlade, die immer wieder den gleichen rechtspopulistischen Scheiß von sich geben, dann erwarte ich mir von im Sinne der wehrhaften Demokratie, von einer Moderation, die arschviel Geld dafür kassiert, dass sie diese Dinge einordnet, das ist nämlich ihr fucking Job, dass sie nämlich guckt, in welche Richtung die Diskussion geht, dass diese Person das dann einordnet und die Leute nicht auslässt. Und das ist das, was schiefläuft. Und natürlich können wir uns auch angucken, dass immer wieder die gleichen Leute eingeladen werden. Und das sind natürlich Menschen, die sich gegen rechts vielleicht einen Ticken zu kritisch äußern oder eine migrantische Stimme, die vielleicht im Öffentlich-Rechtlichen auch zu kritisch ist, da keinen Platz findet. Wo man sich halt schon berechtigt fragen kann, warum kriegt ein Tino Chrupalla die Bühne und eine migrantische Stimme dann nicht, weil sie irgendwie zu extrem ist oder so. Das sind die Themen, über die wir diskutieren sollten und uns angucken sollten. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was hattest du zum Schluss gesagt?
Also zu dem Ding, das stimmt natürlich, genau. Dass...
Entschuldigung, ja, sorry, dass Hanau dann passiert.
Ach so,
ich hatte ja gesagt, ich habe einen Podcast gehört, Ich glaube, der heißt Rechtsextreme vor Gericht. Ich glaube von Katharina Schwesinger. Ich müsste nochmal nachgucken. Also der ist auf Spotify auch zu finden, der Podcast. Und da geht es nämlich darum, dass eine Theaterregisseurin geht in den Walter Lübcke-Prozess. Und beobachtet den. Und eigentlich ist sie in der Theaterrecherche und dann kommt aber dieser Podcast am Ende dabei raus, weil sie halt da in diesem Prozess sitzt. Und da gibt es, also Podcast-Empfehlung, hört euch den an, ist super spannend, weil einfach dieser Gerichtsprozess auch so spannend ist, was da auch einfach aufgearbeitet wird. Und da gibt es einen, der das einordnet. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ob es jetzt ein Staatsanwalt war oder ob es von einem Extremismusverein jemand war. Na, jedenfalls hat die Person gesagt, diese Aussage, Hunde, die bellen, beißen nicht, die ist nicht ganz richtig in diesem Fall, weil es mag sein, dass Hunde, die bellen, nicht beißen, aber da, wo Hunde bellen, gibt es auch immer welche, die beißen können. Und das fand ich so ein gutes Bild, weil natürlich eben, und das ist ja das, was du auch gesagt hast, Menschen wie der Attentäter von Hanau dazu motiviert werden, für eine Sache, also es sind ja Stellvertretertaten, der geht ja nicht hin und bringt diese Menschen um, weil er mit denen ein persönliches Problem hat, sondern weil er denkt, er setzt sich für Deutschland ein, weil er denkt, er setzt sich für, keine Ahnung, für, wir kennen ja diese ganzen hässlichen rechtspopulistischen Narrative, weil er denkt, er macht eine Heldentat. Das ist ja wie wenn jemand rausgeht und meint, irgendwo ein Attentat auszuüben, weil er dann als Märtyrer stirbt. Das ist genau die gleiche Denke. Und dass man diese Transferleistung nicht hinbekommt, ja, dass man ist vermeintliche Islamismus-Gefahren so ausschlachtet, um dann und dann nicht die, also da spreche ich von JournalistInnen, die Transferleistung hinbekommt, dass Rechtspopulismus das aktuell schlimmste Problem ist, was wir haben, was uns gesamtgesellschaftlich bedroht, das erschließt sich mir nicht.
Also zu dem Punkt, dass du sagst, oder weil du darauf eingegangen bist, dass öffentlich-rechtliche ja eben laut der dem Presse, wie nennt man das denn? Ich weiß nicht, ob es der Pressekodex ist, aber es gibt ja so Regeln, dass eben klar jede Partei, die demokratisch gewählt wurde, auch abgebildet, gezeigt werden muss und so weiter. Das ist ja auch alles total richtig. Da nur so ein kleiner Einschub, dass ja die AfD, es wurde ja bestätigt jetzt, dass sie die AfD als auch die junge Alternative oder die jungen Angebote der AfD als so als Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz wie sagt man, verurteilt, nee, beschlossen worden sind. Oh mein
Ja,
Gott,
einige
ich bin
Teile
keine
gelten ja auch als gesichert
als
rechtsextrem.
gesichert rechtsextrem, genau in einigen Bundesländern. Deswegen, das spricht schon mal eben noch stärker dafür, dass man eben sich keine rechtsextremen Positionen in Sendungen holt. Also genau, was du sagst. Und auch zu allem anderen, nur eine Sache würde ich noch anmerken, das Thema. Es können auch Menschen, die migrantischen Background haben, auch sich in Sendungen setzen und Scheiße erzählen. Also auch Islamismus ist ein wahnsinniges Problem in Deutschland. Also ich will jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ich bin auch keine Expertin. Das ist nur das, was ich selber aus meinem eigenen Medienkonsum quasi weiß und den Überblick habe. Also nur so als Disclaimer, ne? Ich bin keine Forscherin zu Rechtsextremismus, ich bin auch keine Forscherin oder Expertin zum Thema Islamismus und so weiter, aber ich glaube, man darf nicht das eine Problem kleiner reden, als es ist, und nur ein Problem quasi Rechtspopulismus als einziges Problem in Deutschland ansehen. Es
Nee.
gibt, Deutschland hat viele Probleme, Deutschland hat auch auf das Thema Islamismus hier, Thema Iran, ja, und Menschen, die aus dem Iran hierher flüchten, die hier jahrelang schon warnen, was der Staat macht, wie Deutschland diesen Staat und so weiter auch politisch quasi, wie sagt man denn, ein Appeasement-Politik betreibt, unterstützt. Also auch das muss man ernst nehmen. Auch Menschen, die eben hierher kommen, Schutz suchen vor diesen Problemen. Auch das ist ein Teil der Realität. Das würde ich jetzt noch anmerken an der Stelle, aber sonst, ja, Rechtspopulismus kommt ja auch aus verschiedenen Ecken. Rechtspopulismus heißt ja nicht nur, es ist der Springerstiefel-Nazi. So.
Genau, also ich meinte ja auch nicht, dass wir kein Islamismusproblem haben oder darum, dass es mir darum ging, das kleiner zu reden. Nur wenn wir uns angucken, was gerade so in den letzten 10 Jahren medial passiert ist, wenn du dir die Cover anguckst, wie viel vor der Islamisierung des Abendlandes gewarnt wurde, wie viel vor islamistischen Anschlägen gewarnt wurde. Und dass jetzt nicht in derselben Brisanz vor rechtsextremem Terror gewarnt wird, das spricht Bände. Das wollte ich damit sagen. Und ich finde, man muss ein bisschen aufpassen. Wir haben kein extrem starkes Islamismusproblem in Deutschland. Wir haben ein Problem, generell würde ich sagen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, wir sehen extremistische Tendenzen in sehr vielen Bereichen der Gesellschaft. Und es gibt eben überall da, wo Spaltung passiert, da laufen, also und überall da, wo Menschen sich abgehängt fühlen, ist eine Gefahr der Radikalisierung vorhanden. Also das macht es einfacher für eben Interessensgruppierungen, Menschen abzufangen oder abzufischen. Und ich würde da auch noch mal ein bisschen, aber das führt jetzt hier zu weit, ich würde auch noch mal trennen zwischen eben Radikalisierungs- bzw. Extremismusproblemen, die wir in der Gesellschaft hierzulande haben, und dann und was global gesehen den politischen Islam angeht und was, also da müssten wir jetzt eigentlich auch über das Erstarken der Evangelikalen sprechen und darüber, wie eben jemand wie Donald Trump da hinkommt, etc. pp. Also es ist, um das nochmal abzurunden, finde ich, dass man schon klar sagen kann, dass wir in Deutschland einfach ein starkes Problem mit extremistischen Tendenzen haben und ein Radikalisierungsproblem haben in verschiedene Richtungen. Und da müssen wir eben gucken, was ist denn los gesellschaftlich, dass so viele Menschen sich dazu bewegt fühlen, und sei das jetzt in irgendwelche islamistischen Gruppen oder in irgendwelche rechtsextremen Gruppen abzudriften oder in verschiedene andere radikalere Gruppen, die einfach gesellschaftsgefährdend sind. So.
Und wenn ihr diese Folge hier nochmal auf was Positivem enden, hoffentlich ist es was Positives, hört, also wenn ihr diese Folge am 9.6. hört, 9.6.2024, und es noch nicht 18 Uhr ist, weil ich glaube, dann schließen alle Wahllokale, zumindest in Deutschland, dann ist ja die Europawahl. Und wenn ihr wahlberechtigt seid, dann nutzt doch eure Chance, weil das ist eben genau das, was ich meinte oder was ich vorhin auch an mich selber oder schon seit ein paar Monaten appelliere oder mit mir so ringe, was kann ich noch tun? Das ist zum Beispiel eine, ich will nicht sagen sehr einfache, aber es ist eine der naheliegendsten Möglichkeiten, sich einzubringen und eben zu verhindern, dass rechte Parteien noch mehr erstarken und dass auch Europa als Gesamtes, als Idee, auch das kann man gerne diskutieren und positiv und negativ in gewisser Weise sehen, sicherlich, aber dass man eben, dass man freiheitlich-demokratische Werte schützt, so. Und deswegen hier ein kleiner Reminder, jetzt einen schönen Sonntagsspaziergang zu machen.
Sich Parteiprogramme anzugucken.
Genau.
Und ja, auf jeden Fall wählen zu gehen.
Geht wählen, Leute. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und zwar mit einer ganz besonderen Folge. Sollen wir hier schon mal einen kurzen
Teaser abgeben?
Erinnert ihr euch
kannst
noch?
Du gerne machen.
Okay. Erinnert ihr euch noch an diesen Typen, der in diesem Friseursalon in der Müllerstraße saß, den Hülya entdeckt hat zufällig, von dem sich herausgestellt hat, dass es Elias Mbarek ist?
Ach so, ich war jetzt gerade selber so, hä, was
labert die?
Was gemacht?
Egal, mega schlechtes Teasing. Wir haben eine Folge zu Türkisch für Anfänger, die Serie, gemacht. In der haben wir gesagt, hey, wir setzen uns irgendwann mal zusammen und schauen den Film. Das haben wir jetzt gemacht. Wir lösen unser Versprechen für euch ein. Und in der nächsten Folge geht's um Türkisch für Anfänger, der Film. Eine kleine Rezension von Julia Boskop-Frischast und Sabine Stuck-Karre.
Schön.
Bis dahin.
Bis dahin, macht es gut.
Hoşçakalın.
Das war Çay mal ehrlich. Ein Podcast von und mit Şahi Katitik und Hülya Weller. Produktion, Musik, technischer Support, Raphael Weller.